Liebevolle elterliche Führung. Ein Praxishörbuch von Matthias Völchert. Gelesen von Klaus Fester. Sowie weiteren Sprecherinnen und Sprechern in den Rollen der Mütter, Väter und Kinder. Eine FamilyLab.de Produktion. Einleitung. Gute Aussichten.
Sagen Sie mal, ist Elternsein nicht der schwierigste Beruf auf der Welt?
Die Frage einer Seminarteilnehmerin war für mich deshalb interessant, weil Erziehung und Elternschaft als Beruf ausgewiesen wurden. In der Tat, Kinder auf ihrem Weg ins Leben zu begleiten, ist eine Herausforderung und eine der größten Herzensangelegenheiten, die man sich vorstellen kann. Mit unseren Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen würdevoll umzugehen und zur gleichen Zeit die Führung und die Verantwortung als Erwachsene zu übernehmen, ist die Kunst des Elternseins. Und darum soll es in diesem Hörbuch gehen. Denn Kinder kommen nicht als unbeschriebenes Blatt auf die Welt, das Eltern je nach Belieben mit Hilfe von Erziehung beschreiben können. Statt zu erziehen, können Eltern für ihre Kinder einen Garten von Möglichkeiten anlegen, in dem sie wachsen und ihre Persönlichkeit ausbilden können. Dazu brauchen Kinder keine Einbahnstraßenerziehung. Ich sage dir, was du tun sollst, sondern sie brauchen respektvoll geführte Beziehungen. Ich sag dir, was ich will, und du sagst mir, was du geben kannst. Und danach geht's, wenn nötig, in die nächste Verhandlungsrunde. Erziehung wird überschätzt. Ich halte sie, in der aktuell praktizierten Form, sogar für schädlich. Was unterschätzt wird, sind die Selbstreflexion und die Stärkung des Zusammenspiels als Paar und als Eltern. Je besser es dem Paar geht, desto besser geht es den Kindern. Was Kinder wie Eltern brauchen, sind gute Beziehungen miteinander. Nicht nur als Paar, sondern auch getrennt lebend können Eltern Verbündete bleiben. Vielleicht ist der Beziehungstanz zwischen Eltern und Kindern über die gesamte Lebenszeit die tiefste Verbindung, die wir haben können. Die Familie begleitet einen Menschen durchs Leben. Liebevolle elterliche Führung macht die Eltern-Kind-Beziehung stabil, sicher und stark. In einer Zeit wie heute, in der sich die Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen verändern, ist es umso wichtiger, dass Eltern ihren Kindern Zugehörigkeit, Geborgenheit und Wachstumsmöglichkeiten geben und sie vor körperlichem und seelischem Schaden beschützen. So verhelfen sie ihren Kindern zu der seelischen Stabilität, die sie für ihr weiteres Leben brauchen. Natürlich haben Eltern einen Einfluss auf ihre Kinder, aber der ist nicht so groß, wie ihn die meisten gern hätten. Und Eltern, die meinen, mehr erziehen hilft mehr, oder die der Idee anhängen, Kinder mit Druck verwandeln zu können, erreichen sogar selten, was sie beabsichtigen, und die Eltern-Kind-Beziehung leidet. Ich bin überzeugt, dass der Umgang der Erwachsenen miteinander wesentlich mehr erzieht, als den meisten bewusst, ja lieb ist. Ich denke da speziell an konfliktreiche Trennungen mit anhaltendem Streit um die Kinder. Wenn wir von Beeinflussung der Kinder reden, erzieht der Umgang mit dem Partner mehr, als es maßregelnde Erziehungsworte je könnten. Mein Ziel ist es, nach 18, 20, 22 gemeinsamen Jahren einen jungen Menschen in sein Leben gehen zu sehen, der sich selbst so gut wie möglich kennt, ziemlich genau weiß, was er nicht will, langsam herausfindet, was er will, sowie eigene Entscheidungen trifft. Der gut für sich und später auch für andere sorgen kann und der mit seinen Niederlagen zurechtkommt. Das schaffe ich nicht mit Erziehung, sondern mit gutem Kontakt und guter Führung. Dann bin ich als Mutter oder Vater ruhig und voller Zuversicht, weil ich weiß, ich habe alles gegeben, was ich konnte. Jetzt ist das Kind selbst an der Reihe. Wenn aber nun Erziehen gar nicht so viel leistet, was sollen Eltern dann tun? Ich empfehle Ihnen, sorgen Sie gut für sich selbst, dann für Ihre Partnerschaft und schließlich für Ihre Kinder. In dieser Reihenfolge. Freuen Sie sich an Ihrem Partner, freuen Sie sich über Ihre Kinder und genießen Sie Ihr Leben, jeden Tag, jede Stunde, jetzt. Geben Sie Ihrem Stress jeden Tag etwas weniger Raum in Ihrem Leben. Ihr Stress kann Sie nicht besitzen, aber Sie besitzen ihn. Machen Sie damit, was Sie wollen. Das sind doch gute Aussichten. Ich wünsche Ihnen die größtmögliche Freude im Leben mit Ihren Kindern. Ihr Matthias Völchert. Kapitel 1: Erziehung braucht Vertrauen, aber Vertrauen braucht keine Erziehung. Julia, Mutter des 3-jährigen Elias und des fast 6-jährigen Arno, kommt beim ersten Mal mit ihren beiden Kindern, aber ohne ihren Mann Oliver, zur Beratung.
Schon auf dem Weg hierher. Die Fahrt dauert nur 30 Minuten, musste ich 2-mal anhalten, weil so ein Lärmgeschrei und Durcheinander im Auto war. Ich hätte fast einen Unfall gebaut. Mir kommt es vor, als ob ein Filter in den Kindern ist, der alles, was ich sage, rausfiltert. Hier sitzen jetzt beide ganz ruhig auf dem Stuhl. Das ist unüblich. Normalerweise tanzen sie herum und stellen die Bude auf den Kopf. Ich bin anders erzogen worden, mit ganz anderen Maßnahmen. Diese Maßnahmen möchte ich bei meinen Kindern nicht wiederholen. Aber manchmal weiß ich mir einfach nicht anders zu helfen.
Mit Maßnahmen meinen Sie Strafen und auch Schlagen?
Ja, ich möchte aber lieber ein gutes Miteinander haben, natürlich auch mit allen Höhen und Tiefen.
Ich sehe Ihre beiden Jungen hier ruhig sitzen und zuhören. Das zeigt mir, dass Sie das, was Sie gern von Ihnen wollen, nämlich dass Sie Ruhe geben, auch haben könnten. Jetzt wäre die Frage, warum Sie es nicht bekommen. Gibt es einen Vater?
Ja, aber mein Mann ist von montags bis freitags auf Reisen im In- und Ausland. Im Grunde bin ich alleinerziehend, bis auf die Wochenenden.
Unerwünschtes Wandgemälde. Viele Eltern fühlen sich schlecht, weil sie nicht mehr wissen, wie sie die Familie führen sollen. Sie haben die Führung verloren oder noch nie gehabt, weil sie den Kontakt zum neuen Elternsein noch nicht gefunden haben. Früher wurde gewünschtes Verhalten durch Gewalt erzielt.
Ich bin durch die Befehle von oben, also die meines Vaters, und das Nicht-Gehorchen-Wollen zu dieser rebellischen Haltung gekommen,
sagt Reinhold Messner. Messner und seine Brüder berichten in dem Film Messner über ihren Vater, der sie oftmals mit Schlägen gezwungen hatte, seinen Anweisungen zu folgen. Mama, lass mich nicht allein. Lisa aus Norddeutschland, Mutter des 4-jährigen Carlo, meldet sich für eine Telefonberatung.
Mein Sohn Carlo hat panische Angst, wenn ich ihn im Kindergarten allein lassen will. Seit 7 Monaten verbringe ich jeden Tag den Vormittag mit ihm in der Kita. Nur wenige Mal ist Carlo allein dageblieben. Zurzeit geht es gar nicht. Es ist sogar so schlimm mit seiner Panik, dass er schon Atemnot bekommt, wenn ich nur sage, dass ich gleich gehen muss.
Vielleicht kann es helfen, wenn Carlo seine Ängste einmal anders ausdrückt. Stellen Sie bitte 3 Stühle hin. Einen Stuhl für Carlo, einen für die Angst und einen für sich selbst. Und stellen Sie die Stühle so hin, dass die Lehne die Blickrichtung anzeigt. Aha, Sie haben den Stuhl für die Angst direkt auf den Stuhl von Carlo gestapelt.
Ja, die Angst besetzt ihn ja richtig.
Wie fühlt es sich an, wenn Sie sich auf den doppelten Stuhl mit Carlo und der Angst setzen? Probieren Sie es einmal aus. Lisa testet den Sitz aus 2 Stühlen. Zuhören lernen. Einmal kam ein Vater in eine Beratung, weil die 14-jährige Tochter nicht mehr zur Schule gehen wollte.
Ich verstehe meine Tochter überhaupt nicht. Sie hört mir gar nicht mehr zu.
Sie verstehen Ihre Tochter nicht, weil sie Ihnen nicht zuhört.
Ja, genau.
Sie sagen, Sie verstehen Ihre Tochter nicht, weil sie Ihnen nicht zuhört. Er schaute mich irritiert an.
Aber das sage ich doch die ganze Zeit.
Eigentlich müsste es doch andersherum sein. Sie müssten zuhören, um Ihre Tochter zu verstehen, oder nicht?
Ach.
Dann Pause. Da war der Groschen gefallen. Nun sprach er ganz langsam.
Klar. Ich muss ihr ja zuhören. Vielleicht verstehe ich sie dann besser.
In seiner Autobiografie Born to Run schreibt Bruce Springsteen:
Ich sah fern, bis das Programm zu Ende war und durfte anschließend sitzen bleiben, um das Testbild anzustarren. Ich aß, wann und was immer ich wollte. Meine Eltern wurden für mich zusehends zu entfernten Verwandten. Als empfindlicher kleiner Tyrann war ich schon bald der Überzeugung, dass sämtliche Regeln nur für den Rest der Welt und nicht für mich galten. Bei meinen Großeltern war ich zu Hause und in ihnen sah ich meine wahren Eltern. Noch heute besuche ich den Ort in meinen Träumen. Immer wieder zieht es mich dorthin zurück. An einen Ort, an dem ich absolute Sicherheit, Narrenfreiheit und eine entsetzliche, entgrenzte Liebe empfand. Er hat mich verdorben und gleichzeitig zu dem gemacht, was ich bin. Verdorben insofern, als ich mein Lebtag darum ringen musste, mir selbst Grenzen zu setzen, um meinen zwischenmenschlichen Beziehungen zumindest ein wenig Normalität zu verleihen.
Ich bin hier nur das Kind. Kira, Unternehmensberaterin, lebt getrennt vom Vater ihres 4-jährigen Sohnes Jan. Sie meldet sich für eine Telefonberatung.
Ich weiß nicht mehr weiter. Ich gerate ständig in langwierige, zermürbende Schlachten mit Jan. Wenn ich ihm abends zum Beispiel auf dem Wickeltisch die Nachtwindel anziehe, tritt er nach mir. Sage ich ihm, dass er damit aufhören soll, wird es nur noch schlimmer. Vor kurzem bin ich nach dem dritten Tritt vor Schmerzen sogar zusammengebrochen. Trotzdem schlug er noch nach mir und schrie mir Schimpfworte entgegen. Respektlosigkeit auf der ganzen Linie. Ich habe zuerst versucht, lieb mit ihm zu reden, aber das bringt nichts. Inzwischen schreie ich meist herum. Danach entschuldige ich mich natürlich und erkläre ihm, was in mir vorgegangen ist. In ruhigen Zeiten frage ich schon mal, was ich tun kann, damit es aufhört. Aber es passiert immer wieder. Wenn ich völlig verzweifelt bin, gebe ich ihm manchmal Süßigkeiten, damit er endlich aufhört. Ich weiß, dass das nicht gut ist. Und es hilft auch nichts. Wegen des Brüllens und der Süßigkeiten habe ich schon ein ganz schlechtes Gewissen. Ich will das alles so nicht mehr. Wie kommen Jan und ich da raus?
Sie sollten damit aufhören, Jan zufriedenstellen zu wollen und so zu verwöhnen. Seien Sie stattdessen klar, freundlich und bestimmt, wenn Sie mit Jan sprechen. Sagen Sie ihm ganz klar, was Sie wollen, und zwar in einem freundlichen, aber auch bestimmten Ton, der zeigt, Sie sind entschlossen, diese Sache durchzusetzen.
Glauben Sie denn, das schadet ihm nicht?
Ich bin sicher, dass ihm das nicht schadet.
Ich habe Jan so viel gegeben, wie ich konnte, um die Trennung von seinem Vater so erträglich wie möglich zu machen.
Aber damit helfen Sie Ihrem Sohn nicht. Im Gegenteil. So kann er seine eigene Zufriedenheit nicht erleben. So entfernt er sich immer weiter von sich selbst. Die Unzufriedenheit bleibt. Der Heißhunger auf Sachen wächst, die ihn nie satt machen werden. Zum Beispiel Geschenke, iPad, Medien, Süßigkeiten, immer neue Überraschungen. Letztlich sind seine Tritte und Ausbrüche Schreie danach, ein Kind sein zu dürfen, das nur mit dabei ist, anstatt zum Lebenssinn hochstilisiert zu werden. Vater Adrian, 38, Mutter Elfi, 35 und der 6-jährige Sohn Ben kommen zur Beratung. Als Grund wird Ben genannt. Schon im ausführlichen ersten Telefonat beschrieb die Mutter Ben als ganz lieben, aufgeweckten Sohn, der jedoch manchmal völlig durchdrehe, sodass die Eltern sich nicht mehr zu helfen wüssten.
Ben rastet immer wieder aus.
Aus heiterem Himmel, im Auto, in der Wohnung, im Garten und zerstört dabei manchmal Gegenstände. Zerschlägt ein Holzauto, wirft mutwillig eine Vase runter.
Wir schimpfen dann mit ihm und sagen, wenn du das noch einmal machst, dann darfst du dies oder jenes nicht mehr.
Wir brauchen ein Mittel oder Tool, irgendetwas, damit wir Ben in diesen chaotischen Situationen zur Ruhe bringen können. Aber wir sind dann total ohnmächtig.
Ben schaut mich an. Er schaut mir direkt in die Augen. Freundlich, erwartungsvoll, ein bisschen schüchtern, aber auch kämpferisch. Das ist der Moment, in dem sich nach meinem Gefühl entscheiden wird, ob Ben mir vertrauen wird oder nicht. Ich glaube nicht, dass Sie etwas brauchen, das Ben in der Explosionsphase beruhigt. Ich glaube, wir brauchen etwas, das viel früher einsetzt und Sie beide, Vater und Mutter, entspannt, damit es immer öfter gar nicht erst dazu kommt. Verantwortung übernehmen, statt Gehorsam einzufordern. Miriam, Mutter des 2,5-jährigen Manuel, schreibt:
Unser Sohn Manuel ist im sogenannten Trotzalter, also der Selbstständigkeitsphase, angekommen. Ich versuche, ihm viele Freiheiten zu lassen. Ich überlege in vielen Situationen, ob es wirklich nötig ist, einzuschreiten oder ob ich ihn einfach seine Erfahrungen machen lassen soll. Ich habe aber in manchen Situationen selbst ein Problem und weiß nicht, wie ich richtig handeln soll. Hier ein paar Beispiele aus dem aktuellen Alltag. Wir wollen spazieren gehen, um Erledigungen zu machen. Manuel wehrt sich mit allen Mitteln beim Anziehen von Jacke und Schuhen. Es ist ein richtiger Kampf. Wie soll ich mich verhalten? Ihn in seinem Wunsch, nicht rauszugehen, respektieren? Ich muss aber manchmal einfach Erledigungen machen. Wie bringe ich ihm das bei? Einfach gegen seinen Willen anziehen und erklären, dass wir raus müssen? Ist das dann eine Form, ihm eine Grenze aufzuzwingen? Oder ist es einfach als Führung meinerseits anzusehen?
Liebe Miriam, Sie schreiben, dass Sie in manchen Situationen ein Problem haben, wie Sie richtig handeln sollen. Ich glaube, das ist gar nicht möglich. Es gibt das richtige Handeln in diesen Situationen nicht. Es gibt ein Handeln, wie es die anderen machen, wie es meine Eltern machten, wie ich es mit meinen anderen Kindern gemacht habe, wie andere Eltern es auf dem Spielplatz und in der Kita machen und so weiter. Verwöhnt und in Not. In einer Beratung erzählte eine Mutter, Milena, dass ihre dreijährige Tochter Dana unablässig quengle, zum Beispiel wenn sie, die Mutter, telefoniere.
Dana lässt sich dann nichts sagen. Sie lässt sich auch nicht von anderen ablenken. Sie will die ganze Zeit nur meine Aufmerksamkeit.
Ich verstand die Situation so, dass Dana auf ihre Art ihre Mutter unablässig fragte: Wo bist du? Wer bist du? Selbst nach dieser kurzen Situationsbeschreibung möchte ich schon sagen, hier braucht es keine kurze Intervention im Sinne von: Sieh mal, so macht man diese Flasche auf. Hier braucht es eine langfristige Veränderung der Qualität der Beziehung unter Leitung und Führung der Mutter und des Vaters. Wir sind in Resonanz miteinander. Vera und Martin, Eltern des vierjährigen Kolja, kommen mit ihrem Sohn in die Beratung. Der Sohn sitzt während der Zeit ruhig am Tisch und hört, was gesprochen wird.
Kolja zeichnet sich durch sehr große Launenhaftigkeit aus. Auf der einen Seite ist er der liebste Junge. Auf der anderen Seite hat er sich selbst überhaupt nicht im Griff und wird gewalttätig. Nicht nur uns, auch anderen Kindern gegenüber. Und wir haben das Gefühl, dass er sich vor uns verschließt. Bei einer Standpauke zum Beispiel hält er sich die Ohren zu. Grenzen einhalten geht bei ihm nur noch über Androhung und gegebenenfalls Durchführung von Konsequenzen wie Spielzeug wegnehmen, nicht zum Fahrradausflug aufbrechen, nicht den Freund besuchen dürfen und so weiter.
Verstehe. Ich halte mir in Gedanken auch gern mal die Ohren zu, wenn ich eine Standpauke bekomme. Das mag ich gar nicht. Es geht Ihnen also darum, dass Ihr Sohn Ihre Grenzen einhalten lernt. Ich glaube nicht, dass dafür Strafen notwendig sind. Ich glaube, dass wir die Art verändern müssen, wie Sie miteinander sprechen. Und diese Art bestimmen ja wir Eltern. In diesem Moment nimmt sich Kolja einen Apfel, der auf dem Tisch liegt. Die Äpfel hatte ich der Familie vorher angeboten. Schaut kurz die Eltern und mich an und geht auf die nebenan liegende Wiese. Ich sagte ihm noch, dass er bitte nicht auf die Straße gehen soll. Martin, wie geht es Ihnen, wenn Sie hören, wie Ihre Frau Ihren Sohn beschreibt?
Also, wir sind wie in einer Sackgasse gelandet. Ich habe das Gefühl, dass wir ihn gar nicht mehr erreichen.
Und wie geht es Ihnen damit?
Überhaupt nicht gut. Er tut nicht, was wir wollen, und wir wissen nicht, was wir weitermachen sollen. Wir fühlen uns als schlechte Eltern. Unsere Erziehung ist am Ende.
So ähnlich ging es mir mit unserem Sohn, als er 2 war. Heute ist er 28. Familie geht vor Schule. Svenja, Mutter der 16-jährigen Lilly, meldet sich zu einer Telefonberatung.
Meine Tochter will nicht mehr in die Schule gehen. Mein Mann und ich haben ein gutes Verhältnis mit ihr. Wir reden viel miteinander. Sie erzählt uns auch von sich. Aber beim Thema Schule weiß ich bald nicht mehr ein noch aus. Sie will da nicht mehr hin. Sie sagt, sie werde dort schlecht behandelt und das wolle sie sich nicht mehr gefallen lassen. Die Lehrer schreien oft rum, schreien auch sie an. Es gibt Mobbing in der Klasse, aber da schauen die Lehrer weg. Ich hatte den Rektor um ein Gespräch gebeten, das gestern stattfand. Der Rektor hat eine Psychotherapie für unsere Tochter empfohlen. Aber unsere Tochter ist nicht krank. Sie war immer eine gute Schülerin. Sie will sich nur nicht schlecht behandeln lassen. Mein Mann und ich wissen nicht mehr weiter.
Wir sprechen eine Zeit lang über weitere Details und verabreden danach ein Treffen mit der ganzen Familie, das eine Woche später stattfindet. Ja, vielleicht ist ein Auslandsaufenthalt das Richtige. Es gibt gute Möglichkeiten. Also weiter so. Jetzt habe ich lange gesprochen. Wie ist das für Sie? Macht das irgendeinen Sinn für Sie alle?
Ich finde das richtig. Ich will nicht, dass diese Schulangst um sich greift und uns krank macht.
Es tut mir gut, diese Worte zu hören. Ich selbst denke ähnlich darüber. Ich will gern den Druck aus der Familie, von meiner Tochter nehmen.
So Probleme wie meine Schwester habe ich nicht. Aber ich finde es gut, wenn wir zusammenhalten.
Ich freue mich jetzt, dass wir hier sind. Ich wollte am Anfang nicht mit, weil ich dachte, es will schon wieder jemand etwas von mir und mir erzählen, wie wichtig Schule und Noten sind. Ich finde die Idee mit dem Auslandsjahr toll. Mama, was meinst du?
Vätergeschichten. Wag the Dog. Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt, nennen es die Nordamerikaner, wenn die Kinder im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen und nicht einfach nur mit dabei sein können. Diesen Eindruck habe ich immer wieder, wenn ich Beschreibungen wie die folgenden höre. Es sind Beispiele aus meiner Arbeit mit Vätern in Workshops oder Familienberatungen. Sobald ein Vater eine andere Umgangsweise mit sich und seiner Familie gefunden hatte, stärkte es die ganze Familie. Kuno klagte:
Meine Frau und ich haben alles probiert, wir sind mit unserem Sohn an der Grenze. Was ist so schlimm an Strafen? Manchmal habe ich den Eindruck, unser Sohn hat keine Lust, bei uns zu wohnen.
Was so schlimm an Strafen ist? Ich halte Strafen im Familienkontext, wie auch im Kindergarten und in der Schule, für völlig unangebracht. Eigentlich halte ich Strafen für eine Unverschämtheit, aber ganz sicher sind sie ein Zeichen von Unfähigkeit der Erwachsenen. Strafen sind pädagogischer Selbstmord, denn ich verliere das Wichtigste, was mir ein Kind schenken kann: sein Vertrauen. Ludger, Vater der 6-jährigen Zwillinge Vinzenz und Karl:
Unsere 2 Jungs sind wie ein Orkan. Sie stürmen auf mich zu, wenn ich nach Hause komme, dass ich fast umfalle. Ganz schnell kippt die Stimmung dann. Aus der übergroßen Freude wird dann Übermut und lautes Chaos. Ich will aber nicht wie mein tyrannischer Vater werden. Ich zerreiße mich für meine Familie, aber ich habe jetzt keine Zeit mehr für mich.
Es wird höchste Zeit, dass Sie besser für sich sorgen, sonst sind Sie schnell ausgebrannt. Ausgebrannt wird man, wenn einen das, was man tut, nicht seelisch nährt, nicht satt macht. Wenn also der Energiefluss nicht geschlossen ist, sondern du in einem Fort Energie investierst, ohne einen Energierückfluss zu erleben. Zum Beispiel, wenn das Geld, das sie verdienen und in die Familie bringen, nicht gewürdigt wird, sondern nur ihre Abwesenheit beklagt wird. Sie hörten eine Hörprobe aus »Liebevolle elterliche Führung – Ein Praxishörbuch« von Matthias Völchert. Gelesen von Klaus Fester. Sowie in den Rollen der Mütter Daniela Arden, Margit Flach, Angela Jacobi, Shirin Lotze, Florence Matusek, Eva Petzenhauser, Beate Pietronik und Bettina Zech. Sowie in den Rollen der Väter Gerhard Jilka, Matthias Kupfer, Marc-Antonio Moschettini, Matthias Ransberger und Robinson Reichel. Sowie in den Rollen der Kinder Zina Laus und Dominik Reichel. Zitate gesprochen von Leonard Hohm sowie Angela Jacobi, Gerhard Jilka, Florence Matusek, Beate Pietronik sowie Alex Wohnhaas mit einem Zitat von Bruce Springsteen. Regie Daniela Arden. Aufnahme Frank Burgart. Eine FamilyLab.de Produktion. Die Rechte der deutschen Buchausgabe liegen bei der Verlagsgruppe Belz, Weinheim und Basel. Copyright der Audiofassung 2017 Matthias Völchert GmbH, Edition Plus. Informationen zu diesem und weiteren Hörbüchern finden Sie im Internet auf der Verlagswebsite www.cclive.de.